Meine Reisen in die Vergangenheit. Das ist der Titel meiner Podcast-Reihe. Mein Name ist Sabine Weiß. Ich bin Schriftstellerin. Ich lade Sie ein, mit mir in die Vergangenheit zu reisen. Heute nehme ich meinen Roman Krone der Welt zum Anlass, Ihnen etwas über den Bau des Amsterdamer Grachtengürtels und die schönsten Grachtenhäuser zu erzählen. Beginnen wir zur Einstimmung mit einem Zitat aus Krone der Welt. Kristallklar floss die Februarsonne in die Gracht. Sie war ein Fingerzeig aus Licht, der die Schönheit des neuen Stadtviertels enthüllte. An dem sanften Bogen, den die künstlich angelegte Kanalstraße formte, standen die Grachtenhäuser Spalier. In der glatten Oberfläche der Amstel schienen die Häuser sich wie in einem Spiegel zu bewundern. Mit ihren kunstvoll gestalteten Fassaden und den hellen Ziergiebeln, die sich wie blitzsaubere Häubchen in den schneeschweren Himmel reckten, war jedes Gebäude einzigartig. Ja, soweit das Zitat. Der Amsterdamer Grachtengürtel wird oft für das Ergebnis einer genialen Stadtplanung gehalten. Das ist jedoch nur zum Teil der Fall. Blicken wir zurück. Angefangen hat in Amsterdam alles mit dem Damm. Im Mittelalter war an der Amstelmündung ein Ort entstanden. Der erste Schutz für dieses Dorf war im 13. Jahrhundert ein Damm. Bald entstanden auch die ersten Grachten, wie man die schiffbaren Kanäle nennt. Bei den frühen Grachtenhäusern handelte es sich um einfache Holzhäuser mit Reetdach. Nach dem zweiten großen Stadtbrand wurde die Verwendung von Holz als Baumaterial jedoch verboten. Heute finden sich nur noch wenige Holzhäuser aus der früheren Zeit in Amsterdam. Zu den ältesten gehört das hölzerne Haus im Beginenhof. Darüber hinaus existieren nur noch zwei weitere Holzhäuser aus dieser Zeit in der Stadt. Auch aus dem frühen 16. Jahrhundert gibt es kaum noch Bauten in Amsterdam. Der Wiederaufbau nach dem Brand wurde für eine Neugestaltung genutzt. Ein breiter Kanal, der Singel, wurde geschaffen. Die Stadt wuchs weiter. Um das alte Zentrum Amsterdams legten sich zusätzliche Grachten. Nach und nach entstand der Grachtengürtel. Die ältesten Grachten waren Teil des Verteidigungswalls. Mit jeder Erweiterung wanderten diese Verteidigungsgrachten weiter ins Stadtzentrum. Seit jeher war Amsterdam eine Handelsstadt. Nach dem tiefen Fall von Antwerpen im Jahr 1585 stieg Amsterdam zur Weltmacht auf. Die Bevölkerung wuchs enorm. Mehrfach musste die Stadt erweitert werden, um den Bewohnern Raum zu bieten. Ein Hauptproblem bei den Bauvorhaben war der sumpfige Grund, denn Amsterdam wurde auf Schwemmsand erbaut. Die Entwässerung des Landes erfolgte mit Hilfe von Pumpen, die durch Windmühlen angetrieben wurden. Das Erdreich wurde mit Hilfe von Holzfundamenten befestigt. Dazu wurden meterlange Holzpfosten dicht an dicht ins Erdreich gerammt und mit Gitterrosten versehen. Diese Pfeiler, heute werden welche aus Beton verwendet, fuhren durch Lehm und Torf hindurch bis in die erste tragende Sandschicht. Der Palais op Dam, das frühere Rathaus, ruht beispielsweise auf 13.659 Pfosten. Da manchen Häusern ein solides Fundament fehlte oder dieses verrottete, sackten sie ab, stürzten ein oder stehen heute schief. Andere Grachtenhäuser sind jedoch absichtlich leicht geneigt, damit die früher am First angebrachte Seilwinde nicht die Fassade beschädigte. Schauen wir uns die Stadtentwicklung chronologisch an. Bei der ersten Stadterweiterung von 1585 bis 86 ging es vor allem um die Verbesserung der Stadtbefestigung. Schließlich war die Stadt mitten im Krieg mit dem spanischen Königshaus. Der Single wanderte in die Stadt und wurde auch auf der Außenseite mit Wohn- und Geschäftshäusern versehen. Die zweite Erweiterung, bis 1596, drehte sich vor allem um den Hafen. Zu diesem Zeitpunkt entstanden auch die künstlichen Hafeninseln Eulenburg, Rapenburg und Falkenburg. Bei der dritten Stadterweiterung, die 1612 begann, entstanden der westliche Teil des halbkreisförmigen Grachtengürtels. Insgesamt wurde die bisherige Stadtfläche mehr als verdoppelt. Der Stadtplaner Henrik Staats sorgte dafür, dass die Fabriken die Innenstadt und die vornehmen Grachten verlassen mussten. Zudem legte er das Arbeiterwohnviertel Jordan an. Beim Jordan orientierte sich der Verlauf der Grachten an den schon vorhandenen Poldergräben. Möglicherweise war dieses Wohngebiet für die Armen tatsächlich so etwas wie das biblische Land der Verheißung, das man nach dem Überschreiten des Flusses Jordan erreichen sollte. Im Jordan gab es auch verschiedene Armenhäuser, die sogenannten Hofjes. Am wichtigsten war es für die Elite der Stadt jedoch zu jener Zeit, repräsentativen Wohnraum zu schaffen, denn die Altstadt war beengt. Als einflussreichster Architekt jener Zeit gilt Henrik de Keyser. De Keyser war bis zu seinem Tod offizieller Stadtsteinmetz. Als Bildhauer schuf er übrigens auch das Grabdenkmal für Wilhelm von Oranien in Delft. Rein organisatorisch wurden zunächst die Hauptgrachten, dann die Querstraßen und Quergrachten angelegt und zuletzt die Plätze. So konnte es passieren, dass beispielsweise der Westermarkt zu spät hinzugefügt wurde und dadurch schlecht erreichbar war. Die Höhe der Häuser war nicht festgelegt, wohl aber die Tiefe der Grundstücke, die weitläufige Gärten ermöglichte. Die Nachfrage war groß. Die Grundstücke wurden schnell verkauft und mit luxuriösen Wohnhäusern bebaut. Bereits 1618 gab es an den Grachten kaum noch eine freie Parzelle. Stadtplanerisch und ästhetisch war die Anlage des Grachtengürtels also ein enormer Erfolg. Insbesondere an der Herrengracht waren Rauch- und Lärm verursachende Gewerbe unerwünscht. Für eine Verschärfung dieser Bauregeln sorgte der Unternehmer Jakob Pieters Nachtglas, der 1615 an der Herrengracht eine große Mälzerei baute. Die reichen Anwohner fürchteten eine Belästigung durch Gerüche und Verkehr. Durch eine Lücke in den Vorschriften konnte der Bau jedoch nicht verhindert werden. Auch andere Gewerke sorgten für Beschwerden. Neben Patriziern lebten dort auch Handwerker und es gab sogar Speichergebäude. Unter Daniel Stalpaert wurde Amsterdam ab 1660 nach Osten bis zur Amstel hin erweitert. Auch bei dieser vierten Erweiterung hatte der Ausbau des Hafens Priorität. Beim Bau des Goldenen Bogens in den 60er Jahren zeigte sich, dass die Stadtregierung dazugelernt hatte, denn es galten viel strengere Bauvorschriften. Als der Grachtengürtel verlängert und neu angelegt wurde, bestanden die reichsten Patrizier darauf, dass es in mindestens einer Gracht, der Herrengracht, kein Gewerbe geben sollte. Die Reihenfolge der Bebauung lässt sich an der Verlängerung der schicken Herrengracht ablesen. Auf der früh bebauten Ostseite hatte man anfangs einen Blick auf den Festungswall. Deshalb gab es dort auch Speicher, Geschäftshäuser und günstige Wohnungen. Auf der Westseite hingegen entstanden besonders luxuriöse Häuser. Weitere Unterschiede betreffen die Bauhöhe und die Gärten. Auf der Westseite wurden Haus und Garten oft als Einheit gestaltet. Häufig wurden bei den Luxushäusern die Wirtschafts- und Dienstwohnungen in die Querstraßen verbannt, sodass man sie nicht tagtäglich vor Augen haben musste. Gleiches galt auch für die beliebten Kutschenhäuser. Besonders Reiche wie Josef Deutz kauften zwei Parzellen an der Südseite der Goldenen Bucht und zwei weitere direkt dahinter an der Kaiserskracht. An der Herrengracht ließ Deutz ein doppelt breites Haus und an der Kaisergracht ein Kutschenhaus mit Ställen bauen. Berühmte Architekten wie Philipp Zwingbooms gestalteten die Häuser an der Goldenen Bucht. Grundsätzlich sollten die Häuser bequem und schön sein. Sie sollten dem klassischen Ideal der italienischen Architekturtraktate entsprechen. Mit dem Katastrophenjahr 1672 geriet die Stadtentwicklung ins Stocken. Eine große Fläche lag brach. Nach schleppenden Grundstücksverkäufen wurde diese für Holzlagerung und Gartenbau vermietet. So entstand die Plantage. Der ursprünglich als Halbmond geplante Grachtengürtel wurde nie vollendet. Trotzdem war Amsterdam bereits 1680 mit 220.000 Bewohnern nach London und Paris die drittgrößte Stadt Europas. Doch von den Grachten ging auch eine Gesundheitsgefahr aus, da sie als Kloake fungierten, in der die Abfälle entsorgt wurden. Zum Teil wurden die Kanäle nur ungenügend durchspült. Vor allem im Sommer muss der Gestank unerträglich gewesen sein. Absurderweise landen auch heute noch in Amsterdam pro Jahr allein 25.000 Fahrräder in den Grachten, von denen etwa 8.000 geborgen werden. Im Laufe der Jahrhunderte wurden etliche Grachten zugeschüttet. Allein im 19. und 20. Jahrhundert waren es rund 70 Stück. Noch mehr Zahlen gefällig? Heute gibt es in Amsterdam geschätzte 160 Grachten, fast 1300 Brücken und 2000 Wohnboote. Seit 2010 ist der Amsterdamer Grachtengürtel als Vorbild für die Stadtarchitektur in der modernen Welt UNESCO-Weltkulturerbe. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch etwas über die verschiedenen Giebeltypen erzählen. Der Giebel verbirgt an der Stirnseite des Hauses das spitzwinklig zulaufende Dach, unter dem die Vorräte gelagert wurden. Typische Dachverzierungen sind Voluten, Leisten oder Wappen. In der zeitlichen Reihenfolge haben wir also Holzhäuser mit einfachem Spitzgiebel, Schnabelgiebel, Treppengiebel, Halsgiebel, schlichte Glockengiebel und Glockengiebel aus dem 18. Jahrhundert. Die dekorativen Dachgesimse lösten als Schmuckelement die Giebel ab, die später aus der Mode kamen. Es lohnt sich jedoch auch, nach Giebelsteinen Ausschau zu halten. Bis zur Einführung der Hausnummern gaben die Giebelsteine an, wer in dem Haus wohnte und welchem Beruf er nachging. So finden wir heute noch beispielsweise den roten Stiefel, ein Schiffsmotiv, die Arche Noah oder Drache und Hase. Zum Schluss dieses Podcasts ein Hinweis. Auf meiner Webseite finden Sie einen ausführlichen Blogbeitrag mit Adressen und Beispielen für alle Haus- und Giebeltypen, Museumstipps sowie Literaturhinweise, wenn Sie tiefer in das Thema einsteigen wollen. Das war es wieder mit Meine Reisen in die Vergangenheit. Bleiben Sie gesund und haben Sie immer Musik im Herzen. Ihre Sabine Weiß.